Willkommen zurück zu campersfans.de, der Podcast für alle, die ihren eigenen Transporter zum Camper um- oder ausbauen wollen und damit auf Reisen gehen. Hallo alle zusammen, ich bin's, der Michael von campersfans, dem Podcast zum Blog. Heute mit einer neuen Episode zum Thema, welchen Transporter zum Camper umbauen. Bevor ich anfange, noch eine kleine Überlegung. Und zwar hatte ich, bevor ich diesen Podcast veröffentlichen wollte, ein Gespräch mit meiner Freundin darüber, für wen denn diese Episode das Richtige wäre und ob ich nicht darauf eingehen sollte, auf die Leute, die eventuell nicht so viel ausbauen oder wenig ausbauen und die nicht so viel können, dass das doch wichtig wäre bei der Entscheidung, welches Fahrzeug man nimmt. Und dann habe ich festgestellt, ja, eigentlich ist es nicht entscheidend dafür, welches Fahrzeug ich nehme, also nicht meine Fähigkeit, was ich ausbauen kann oder wer es dann ausbaut, sondern das ist nur ein Teil, der halt in die Überlegung zum Budget einfließen wird. Kann ich viel selber, muss ich die Arbeit nicht abgeben und die Arbeit, die ich nicht abgebe, muss ich nicht bezahlen. Manpower ist einfach kostenlos, dauert etwas länger möglicherweise, aber die Zeit ist mit Geld nicht aufzuwiegen. Das nur am Rande, das hat aber die Episode jetzt soweit nur wenig beeinflusst. Warum mache ich das jetzt? Aus eigener Erfahrung, ich habe ja einen Mercedes Vito zwischenzeitlich, habe davor andere Fahrzeuge gehabt, Renault Trafic, einen ganz alten VW-Bus und einen Land Rover Defender. Alle mehr oder weniger ausgebaut, beziehungsweise die Schlafmöglichkeit vorhanden, das Reisen war möglich, meine Sachen habe ich auch untergebracht. Zwischenzeitlich die Erfahrung mit dem Mercedes Vito gemacht und festgestellt, boah, ich mache da ja schon jahrelang rum an dem Ding, baue wieder was ein, baue wieder was aus. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist es ja mal ganz interessant, drüber zu reden oder auch drüber zu schreiben, was denn wichtig ist bei einer Entscheidung zum Transporter, zum Mini- oder Mikrovan für den eigenen Camper-Ausbau. Und deswegen jetzt dieser Podcast und jetzt lasst uns einfach mal anfangen. Mal schauen, was mir, während ich meine Stichpunkte lese, noch so alles einfällt. Nochmal zur Aufnahmesituation. Ich bin zu Hause an meinem Schreibtisch. Außenrum ist Lärm. Wir haben eine Baustelle. Kein Gejammer, einfach nur festgestellt. Wenn ihr also hört, dass hinter mir irgendetwas zusammenbricht, explodiert, jemand schreit, lacht oder sonst irgendwas Außergewöhnliches zu hören ist, es ist die Baustelle. So, aber jetzt fange ich an. Passt auf, ich habe das Ganze ein bisschen gegliedert mit Punkten von 1 bis und habe das Ganze auch bei mir auf der Seite im Blog, da habe ich eine eigene Podcast-Seite, da könnt ihr gerne mal draufschauen, habe ich das Ganze dann entsprechend aufbereitet zum Lesen und habe in diesen Texten auch die Links, also die Verlinkungen, zum Beispiel zum ADAC, hinterlegt. Also wenn ihr da was sucht oder beziehungsweise diese Links nutzen wollt, dann geht bitte auf die Seite, die findet ihr auch hier im Podcast, einfach draufklicken. Und dann müsstet ihr direkt auf die Folge kommen. Okay, mein erster Punkt war und ist eigentlich ja jetzt immer noch das Budget. Meistens hat man zu wenig Geld, also zu viel hat selten jemand. Aber das Budget ist halt nochmal wichtig und gibt dir vor oder später vor, wenn du alle anderen Punkte auch abgearbeitet hast, welches Fahrzeug, das du dir leisten kannst oder kaufst. Du darfst nicht vergessen, dein Budget, das nutzt du ja nicht nur für den Kauf des Fahrzeugs, du willst ja dann noch was reinbauen oder willst vielleicht gleich verreisen damit. Also du brauchst für den Ausbau was, du brauchst vielleicht noch für den TÜV was, du brauchst noch für die Ummeldung etwas, für Versicherung und so weiter und so fort. Das solltest du bedenken, nicht einfach sagen, oh, ich habe jetzt 15.000 Euro und die gebe ich jetzt mal für ein Fahrzeug aus, damit ist noch nichts gewonnen. Das kannst du machen, aber dann passiert es dir wie mir. Ich habe alles ausgegeben fürs Auto und jetzt mache ich halt so nach und nach, wenn ich wieder mal was übrig habe an Zeit und Geld, was am Auto. Du wirst also nie, gefühlt nie zeitgerecht fertig. Und es fällt dir immer wieder was anderes ein, was du dann tun oder machen kannst. So geht es mir zumindest. Und dann baust du wieder was raus und wieder was ein und veränderst was, kommst aber nie zum Ende. Das sollte man sich vielleicht mal so auf die Schädeldecke schreiben. Okay, also Budget festlegen. Was kann ich für Fahrzeug ausgeben? Sich dabei vielleicht auch schon mal Gedanken machen, was für Fahrzeug es später werden wird, ein gebrauchtes oder ein nagelneues Fahrzeug. Oder brauchst du irgendwas mit viel Extras oder Klimaanlage? Also ich habe zum Beispiel keine, was momentan scheiße ist bei dem Klimawandel. Also Klimawandel hin oder her ist einfach so scheiße, selbst wenn wir keinen hätten. Im Sommer brennt da halt die Sonne rein, es wird schweineheiß und ohne Klimaanlage ist es echt schlecht voranzukommen. Mit offenem Fenster und nassem Handtuch um den Hals. Das ist meine Klimaanlage. Also sich darüber Gedanken machen, Budget. Zweitens, wie viele Sitzplätze brauche ich in meinem Wohnmobil? Ihr kauft euch ein Wohnmobil, wollt damit auf Reisen gehen. Für viele ist es aber trotzdem das einzige Fahrzeug, nicht das Fahrzeug nur zum Verreisen. Also den Luxus lebt, glaube ich, nur ein kleiner Teil der Gesellschaft, dass er sagt, ich habe zwei oder drei oder mehr Fahrzeuge daheim stehen. Deswegen müsst ihr euch überlegen, was will ich mit dem Fahrzeug nebenher oder gleichzeitig, keine Ahnung, machen, mit wie vielen Menschen verreise ich und wie viele Menschen müsste ich, wenn ich nicht verreise, zu Hause mal transportieren oder wohin fahren. Darüber Gedanken machen und dementsprechend das Fahrzeug vielleicht wählen. Ich habe wieder mein persönliches Beispiel, ich habe einen Dreisitzer, das heißt, ich habe eine Sitzbank rechts mit zwei Sitzplätzen und einen Fahrersitz, drei Sitzplätze und festgestellt, ist uncool, nicht so toll, weil die Sitze recht schmal sind, wenn breitere Menschen drauf sitzen, dann kommt es dann schon mal recht schnell zum Streit, da kocht der ein oder andere hoch, vor allem wenn es heiß wird im Auto. Sitze nachträglich einbauen ist durchaus möglich, in Absprache mit dem TÜV eventuell. Ich hatte die Erfahrung mit meinem Renault Trafic, da habe ich einen zusätzlichen Sitz eingebaut hinter dem Fahrersitz und zwar mit dem Rücken zur Fahrtrichtung. Da gab es keine Probleme mit dem TÜV, musste ich auch nicht irgendwas eintragen lassen oder sonst was. Der hat es ja einfach so geschluckt. Aber nichtsdestotrotz mit dem TÜV vorher reden ist auch ein guter Tipp für den späteren Ausbau. Vielleicht vorher schon mal absprechen, was man machen will mit dem TÜV. Und der sagt einem dann klipp und klar, wie es ausschaut, damit es dann bei der Zulassung bzw. der Umschreibung des Fahrzeugs keine Probleme gibt. So, als zweites. Die Sitzplätze sind ja eigentlich schon eine Art Ausstattung, aber die Ausstattung an sich, das ist bei mir Punkt 3, in meinem Camper oder in eurem Camper, die sollte man vorher vielleicht auch ein bisschen eingrenzen. Also mit der Ausstattung meine ich jetzt nicht diese Extras, die ich bei Kauf schon drin habe, also sprich die Klimaanlage, Sitzheizung, Fensterheber, solche Sachen, Anhängekupplung, sondern ich meine jetzt die Sachen, die ich später drin haben will. Also welche Ausstattungsdetails soll es haben? Komplette Küchenzeile, also Küche mit einem richtigen Kühlschrank, eine Heizung, eine Toilette oder gar Dusche. Solche Sachen sich mal aufschreiben und feststellen, was ich denn haben möchte davon oder was ich denn unbedingt davon brauche. Denn diese Extras oder diese Wünsche beeinflussen dann das Layout, also meine Innenraumplanung, meinen Grundriss. Und daran kann dann auch mal der Kauf eines Fahrzeugs scheitern oder ja, ein anderes Fahrzeug notwendig sein. Wohin will ich mit meinem Fahrzeug reisen? Also ich zum Beispiel oder wir waren viel in Schottland unterwegs. Schottland hat jetzt, ist wieder ein Ä, man soll nicht so viel Ä sagen. Das ist eine richtige Herausforderung, dieses Nicht-Ä sagen. Schottland hat noch so Single Tracks oder Single Roads mit Passing Places. Da musst du dann links ranfahren, wenn das Fahrzeug entgegenkommt, damit du es durchlassen kannst. Ansonsten trifft man sich irgendwo in der Mitte und irgendeiner fängt an, rückwärts zu fahren. So, jetzt haben wir das Thema Rückwärtsfahren. Macht das immer mit einem großen oder macht das immer mit einem kleinen Auto? Das kann schnell für den einen oder anderen zum Problem werden. Das immer als Beispiel. Es gibt auch in Schottland Straßen, die sind für Fahrzeuge ab einer gewissen Tonnage komplett gesperrt, was dich dann beim Reisen behindert, weil du eventuell an einen recht schönen oder der schöne Platz an sich, das Highlight, das Instagram-Foto, das keine Ahnung was, da wirst du nicht hinkommen, weil du dann mit dem Fahrzeug nicht weiterfahren kannst. Das hatten wir auch schon, aber mit unserem Vito können wir überall fahren. Ich kann sogar in Tiefgaragen, weil es kein Problem ist. Also, vorher mal überlegen, wohin fahre ich hauptsächlich? Welche Fahrzeuge haben dort bestimmte Auflagen oder Verbote, Gebote? Und brauche ich vielleicht einen allradgetriebenen Wagen, weil die Straßen so schlecht sind oder kaum vorhanden? Gibt es Umweltzonen in Städte? Nach London reinfahren kann sehr teuer werden, weil das eine einzige Umweltzone ist. In München darfst du theoretisch mit deinem Diesel A schon nimmer reinfahren. Und dieses A schon nimmer, das versuche ich auch abzulegen, damit ich trendig im Hochdeutsch bleibe, ist aber schwierig. Ich habe jetzt 58 Jahre in Fränkisch gelebt. Das lege ich halt nicht so schnell ab. Aber ich hoffe, man versteht mich. Also solche Sachen bedenken, denn gerade bei so Umweltzonen kann ein Transporter mit einer älteren Technik zum Problem werden. Okay? Dann fünftens. Man kann sich auch schon mal einen Überblick verschaffen am Markt, welche Fahrzeuge überhaupt angeboten werden. Um da mal ein bisschen einzugrenzen, da kann man schauen, was gefällt einem oder welcher Wagen hätte die Vorzüge, die ich bräuchte, aus den ersten vier Punkten heraus. Da kann man schon mal einen Überblick sich verschaffen und überlegen, die Marke oder die Marke oder die Marke. In die Überlegung kann auch immer einfließen, was kostet ein Neuwagen oder Gebrauchtwagen von der und der Marke. Und eventuell auch immer zu Marken schauen, von denen man eigentlich nicht der Meinung war, man würde sich so ein Fahrzeug kaufen wollen. Also es gibt ja noch Toyota, die kleinere Fahrzeuge oder Mikrovans oder Vans haben oder weiß nicht, gibt es da bei Mazda was. Solche Fahrzeuge vielleicht immer mit einbeziehen. Ruhig mal nur gucken, überlegen, sich inspirieren lassen. Denn die Preise, da bin ich bei sechstens, die variieren halt auch stark von Hersteller zu Modell und von gebraucht zu neu. Wenn du einen Gebrauchten kaufst, dann achte bitte auf die Laufleistung, den allgemeinen Zustand. Macht ja keinen Sinn, dass du so einen alten kaufst und dann musst so und so viel reinstecken. Vielleicht sogar so viel, dass du dir ein neueres Modell hättest leisten können oder kaufen können. Also es macht wirklich keinen Sinn. Und auch gleich einmal, wenn es darum geht, um die Kosten, drüber nachdenken, was er mich im laufenden Betrieb kostet. Ich meine, nicht nur das Tanken, also versteht mich nicht falsch, aber das Tanken ist das eine. Doch die meisten kommen ja mit 7 bis 10 Liter Diesel beispielsweise zurecht oder vielleicht sogar mit einem Gasumbau. Trotzdem kommen da noch ganz andere Kosten auf dich zu. Du hast Kosten für deine Ersatzteile. Ältere Fahrzeuge bleiben schon mal liegen, brauchen Ersatzteil. Du hast passend zum Gewicht und zur Größe des Fahrzeugs, zur Größe des Motors, Hubraum, entsprechende Steuern. Der Verbrauch könnte höher sein. Höher als 10 Liter beispielsweise oder 15 Liter. Die Zulassung kostet dich was, die Versicherung. Das sollte man alles immer ein bisschen ins Kalkül ziehen. Also sich da ruhig vorher schon erkundigen. Da kann man unterschiedlichste Foren und Dinge anklicken. Ich habe gerade ein bisschen einen Brain Fog im Hirn. Also es gibt entsprechende Links im Internet, die du anklicken kannst, wo du zum Beispiel die Steuern berechnen kannst, solche Sachen. Habe ich aber auch verlinkt im Blog, wenn du auf die Seite schaust von diesem Podcast auf meinem Blog, dann müsste da zum Beispiel was vom Finanzministerium verlinkt sein. Auf der Seite befindet sich dann ein Rechner, mit dem du berechnen kannst, was dein Fahrzeug für Steuern abverlangt wird. Also was du an Steuern praktisch zahlen musst für dein Fahrzeug. Da kannst du auch spielen mit dem Dings. Ich bin jetzt gerade sehr am Nachdenken, deswegen fällt mir das Reden gerade schwer. Ich habe diesen Kalkulator oder diesen Rechner vor Augen. Da kannst du auch einstellen, ob es ein Transportfahrzeug ist, also ein LKW, oder ob das ein Wohnmobil ist. Das kann man einstellen. Da kann man auch immer Vergleiche ziehen. Mensch, was würde mich das kosten an Steuern, wenn ich es als PKW zugelassen habe, was vielleicht schon ist, weil du dir einen Bus kaufst, der vorher Sitzplätze hatte, die baust du raus. Ist aber immer noch die Zulassung als PKW da. Aber was passiert, wenn ich es jetzt als Wohnmobil umschlüsseln lasse und zulasse? Was passiert dann mit der Steuer oder als LKW, als Transportfahrzeug? Da ruhig immer mitspielen und dann mal bei Versicherungen nachfragen. Da kann man ja mal so Versicherungsvergleiche hernehmen und drauf ein bisschen spielen und schauen, was da angeboten wird. Weil die verschiedenen Versicherungen auch ganz unterschiedliche Versicherungsmodelle für Wohnmobile haben. Dazu habe ich auf dem Blog, da müsste man ein bisschen durchklicken, auch ein bisschen was veröffentlicht. Weiß gerade nicht mehr unter welchem Beitrag, aber müsste mal schauen, da habe ich auch drüber geschrieben, dass bestimmte Versicherungen oder die Versicherung für Wohnmobil günstiger sein kann als die für ein normales Fahrzeug, sprich LKW oder PKW. Dass damit aber dann alles, was drin eingebaut ist, versichert ist, auch bei Unfall, Diebstahl, Vandalismus. Und dass man mit der günstigeren Versicherung den möglicherweise höheren Steueranteil wieder wettmacht und sogar besser fährt. Also es ist ein ganz tricky Thema, da kann man sich echt verlustieren, ins kleinste Detail gehen und da immer noch was finden, aber das nicht außer Acht lassen. Warum soll ich nicht was sparen können und trotzdem das fahren, was ich möchte? No? Was haben wir denn da noch? Was habe ich noch für einen Punkt aufgeschrieben? Ah ja, wenn du dir so ein Fahrzeug suchst, dann willst du ja jetzt nicht die Rostlaube und B, nicht den Wagen, der dich ständig dazu zwingt, in irgendeiner Werkstatt zu stehen. Das ist für mich ein total wichtiger Punkt geworden, nachdem ich beim Renault Trafic hatte. Da habe ich mich zwar in Foren erkundigt über das Fahrzeug und überall gab es ja schlechte Laune, Stimmung gegen das Fahrzeug, unter anderem, weil das Getriebe nach ca. 75.000 muckt und weil da das Problem ist und da das Problem. Ich habe gedacht, naja, wird mich schon nicht treffen. Das Fahrzeug hat noch nicht viel Kilometer, aber ruckzuck war ich bei 75.000 und was passiert? Genau, mir geht das Getriebe flöten, geht kaputt. Und ständig Lämpchen geleuchtet. Und wer kennt es nicht oder wer kennt das nicht? Diese Panik, die man nicht nur in den Augen hat, sondern diese schweißnasse Hände, die man bekommt, sobald dieses erste orangene Licht aufleuchtet, das weder mit einem grünen Blinker noch mit sonst irgendwas, was normal wäre, zu tun hat. Also das Armaturenbrett beginnt sich plötzlich zum Christbaum zu verwandeln. Bei manchen Fahrzeugen, nicht bei allen. Und ich sag's euch, das ist kein anständig schönes Fahren. Selbst wenn du es geregelt hast, du steigst ein und hoffst nur, dass das nicht mehr anfängt. Und das gilt es zu vermeiden, also finde ich. Zur Pannenstatistik, da gibt es eine ganz gute Seite beim ADAC. Muss mal was trinken. Und der ADAC, der hat eine jährliche Pannenstatistik von den Fahrzeugen, die er abschleppt. Und diese Pannenstatistik, die wird dann jeweils veröffentlicht. Gurkenwasser. Wird jeweils veröffentlicht. Die kann man sich anschauen beim ADAC. Da habe ich auch wieder einen Link eingefügt auf der Seite zum Podcast. Da könnt ihr mal hingehen und dann könnt ihr da auch mal ein bisschen rumspielen. Da könnt ihr also normale PKWs, Transporter, Vans und so weiter, könnt ihr rausfiltern und dann werden euch die angezeigt. Und wenn die euch angezeigt werden, dann werden die unterteilt in Zulassungsjahre auch. Also ihr klickt zum Beispiel einen VW-Bus an, VW Transporter oder Van oder was immer da drin ist, und dann geht es rückwärts von 23 bis, ach, was weiß ich wie, sind es 10 Jahre oder was. Und dann seht ihr, wie sich die Pannenstatistik hinsichtlich des Baujahres verändert, dass also ältere Fahrzeuge durchaus öfters in der Pannenstatistik auftreten. Und dessen solltet ihr euch auch gewahr sein, denn euer Auto wird älter. Das heißt also, irgendwann befindet er sich in der Phase um die 10 Jahre oder 6 Jahre oder 7 Jahre, keine Ahnung was. Und dann hat er schon keine grüne Zahl mehr, sondern geht es vielleicht schon in orange-rot. Das ist, glaube ich, so die Einteilung bei der Pannenstatistik. Und nicht vergessen, die Pannenstatistik ist nur eine Statistik des ADAC. Das heißt, wenn ich mein Fahrzeug privat habe abschleppen lassen oder so, von irgendeinem Autohändler, dann fällt es nicht in die Pannenstatistik. Und ich gehe davon aus, dass das sehr, sehr viele sind. Auch Firmen, die eigene Flotten betreiben, Fahrzeugflotten, schleppen eventuell selbst ab. Fällt da auch nicht rein. Es ist aber ein Anhalt dahingehend, welche Fahrzeuge am meisten auffallen beim ADAC. Okay, das dazu. Ja, nur so als Hinweis. Der VW, auch jetzt im Transporterbereich, ist jetzt nicht unbedingt der Favorite und die Nummer 1. Die Nummer 1 bei den Transportern war 2024, also eigentlich 2023, weil das ja die Zahlen aus dem Vorjahr sind, war eigentlich wieder mal und fast wie zu erwartend der Sprinter. Aber auch wenn der älter wird, ist er öfters mit einer Panne dabei. Also da mal reinschauen, sich immer ein bisschen einlesen. Es hilft auf jeden Fall, da schon mal so eine kleine Auswahl zu treffen, zu sagen, mir wäre der fast lieber von der Pannenstatistik her. Oder auch immer so für sich abzugleichen, wie schaut es denn aus? Was ist, wenn er 10 Jahre alt ist? Ja, sind sie dann nicht alle ähnlich? Dann muss ich dann nicht mehr drauf schauen. Also da echt ein bisschen sich einlesen. Okay? Dann, was habe ich noch? Ja, genau, wenn ihr die Pannenstatistik habt und dann noch weiterschaut, dann könnt ihr ja mal so bestimmte Foren. Bei meinem Renault Trafic habe ich das gemacht. Da war ich dann in so Renault-Foren, die dann über den Trafic gesprochen haben. Ach, mein Fränkisch. Gesprochen haben und da halt über ihre Erfahrungen und ihre Schäden und ihre Probleme geredet haben. Das kann auch nochmal helfen. Und da findet man manchmal ganz interessante Dinge, wie zum Beispiel über den Ford Transit. Das ist schon ein paar Jahre her, aber da ging es um diesen neuen Ford Transit. Da waren die Menschen nicht so begeistert, weil ständig die Einspritzung kaputt ging. Und beim VW gab es Probleme mit den Zylinderköpfen beim VW-Bus. Beim Fünfer, glaube ich, war das ganz, ganz arg. Da sind die Zylinderköpfe gerissen. Irgend sowas. Oder die Ventildeckel. Da war irgendwas in der Verarbeitung nicht richtig. Da ruhig einmal reinschauen, das sieht man auch ganz viel und liest viel. So, wer jetzt die Pannenstatistik sucht, das habe ich ja schon gesagt, der klickt bei mir in den Podcast und also auf die Seite, auf die Blogseite bei www.campersfans.de/podcast-2/, da könnt ihr reinschauen. Und da findet ihr einzelne Verlinkungen im Text. Alles, was grün ist, ist verlinkt. Neben dem ADAC gibt es ja noch den ACE, den AVD in Deutschland und in Österreich den ÖAMTC, die vielleicht einmal anschreiben oder so, ob die nicht irgendwelche Pannenstatistiken haben. Bei der DEKA gab es das früher mal, aber mittlerweile nicht mehr. Da finde ich gar nichts mehr bei der DEKA. So. Überlegt auch, was habt ihr für einen Führerschein? Nehmt euch einen Führerschein her. Könnt ihr auch beim ADAC reinschauen, was kann ich mit meiner Führerscheinklasse denn eigentlich fahren? Denn wenn du nur Führerschein der Klasse B hast, dann bist du begrenzt auf 3,5 Tonnen und dann hört es halt schon schnell auf. Das heißt, du kaufst dir vielleicht einen Sprinter, aber der dann nur noch 900 Kilo oder 700 Kilo Zuladung. Ist zwar ein Riesenauto, aber hat halt bloß 3,5 Tonnen, wiegt aber schon selber, was weiß ich, 2,2. Und ja, dann kommt noch andere Sachen dazu, wie du, deine Beifahrerin oder Beifahrer. Ja, was soll's dann? Da kannst du ja kaum noch was reinbauen. Und das soll ja nicht sein. Ihr wollt ja ein Fahrzeug, das ihr auch beladen könnt, wo du nicht überlegen musst, kann ich den Schrank noch reinbauen, wird es zu schwer. Ich habe letztens in einer Sendung gesehen, da haben sie einen alten Mercedes umgebaut, ein alter Mercedes Gruppenkombi, also so ein Bus, den man bei der Polizei benutzt hat. 11 Sitzplätze habe ich früher selbst gefahren, das Ding. Gab es auch bei der Bundeswehr noch, beim Grenzschutz, ja. Und den haben die umgebaut und dann waren die zu schwer. Dann haben die nur noch 40 Kilo oder so übrig gehabt an Zuladung. Und dann hat der TÜV gesagt, das lasse ich euch nicht zu, das Fahrzeug, weil das so nicht sein darf. Also ihr müsst, du brauchst einen gewissen Puffer an noch Zulademöglichkeit prozentual zum Gesamtgewicht des Fahrzeugs. Also das kann schon ganz spannend werden. Das einmal anschauen. Führerschein, bin ich safe oder muss ich einen Führerschein noch machen, weil ich ein Fahrzeug mit 7,5 Tonnen fahren möchte und das in meiner Klasse nicht drin ist, weil dann muss ich von meinem Budget noch einmal 2.000, 3.000 Euro zuschießen, um einen Führerschein zu machen. Okay, dann auch ganz wichtig, ihr habt ja oben schon festgestellt, was möchte ich denn haben in meinem Fahrzeug. Und dann braucht ihr ja das bestimmte Fahrzeug dazu. Also sprich, wenn ihr große Schränke oder was haben wollt, eine Küchenzeile, solche Dinge, dann braucht ihr größeres Fahrzeug als einen VW T5 oder T4 oder einen Mercedes Vito. Dann braucht ihr schon immer einen Sprinter oder einen großen Transit oder einen Ducato, weil die dann besser geeignet sind. In dem Zusammenhang spielen die Größe, das Gewicht und die Zuladung bei der Auswahl unglaubliche Rolle, denn die haben ja Einfluss auf euren Ausbau, auf euren Führerschein und auf die Kosten. Also wenn du die anderen Sachen abgearbeitet hast, dann kannst du sagen, ich kann was Größeres, was Schwereres nehmen, ich kann mir was Größeres, Schwereres leisten, ich will mir das leisten, auch im täglichen Betrieb, dann weißt du schon, in welche Richtung das es geht. Sind die vorderen Punkte eher mit, ich muss was Kleineres, dann weißt du auch ganz genau, okay, es darf nicht mehr wie 3,5 Tonnen haben und ich brauche mir nur kleine Autos anschauen, das sind wahrscheinlich aber dann die Fahrzeuge, die ständig und immer gesucht werden und relativ teuer sind. Okay? Zu diesen ganzen Punkten habe ich mal eine Checkliste geschrieben, die auch in dem Podcast, also in dem Skript vom Podcast auf meiner Blogseite zu finden ist. Die könnt ihr euch herauskopieren oder abschreiben und dann die Punkte mal für euch abarbeiten. So, wenn ihr dann soweit seid, dass ihr sagt, ich will jetzt dieses Fahrzeug haben, dann geht es natürlich darum, wo finde ich entsprechende Fahrzeuge, wo kann ich Preise vergleichen. Und Preise würde ich auf alle Fälle vergleichen. Es gibt nämlich nach wie vor noch in Deutschland dieses Nord-Süd-Gefälle. Das heißt, im Süden sind die Fahrzeuge teurer, im Norden meistens günstiger. Warum das so ist, ich konnte es mir noch nie erklären. Möglicherweise liegt es aber daran, dass im Norden das Angebot größer und die Nachfrage geringer ist als bei uns im Süden. Also durchaus denkbar, das Ganze. Dann gehen wir das Ganze mal schnell durch, wo ich denn entsprechende Fahrzeuge finde. Das sind die Online-Marktplätze, mobile.de, Autoscout, eBay und so weiter. Dort könntest du größere Auswahl abklappern an Fahrzeugen. Dann spezialisierte Händler, wie zum Beispiel Autohaus24, die ganz spezielle Transporterseite haben und Nutzfahrzeugehändler, die online inserieren. Die findet man ja im www, wenn man entsprechende Suchbegriffe eingibt. Ich habe auch mal an Automobilclubs und Foren rund um die Automobilclubs gedacht, dass die eventuell auch sowas haben wie ich biete. Da kann man ruhig immer nachschauen. Lokale Autohändler, die meistens nicht die günstigsten sind, aber ich habe jemanden vor Ort, ich kann vor Ort verhandeln. Beispiel bei mir, ich habe da einige Lackschäden entdeckt an meinem Fahrzeug. Das war 4 Jahre alter Mercedes Vito, den ich dann etwas günstiger erstehen konnte, weil ich diese Schäden ins Spiel brachte, die man nicht reparieren wollte, weil man gesagt hat, das lohnt sich nicht. Ja, dann Auktionen. Ganz interessantes Ding, Auktionen. Es gibt zum Beispiel Auktionen von Behörden wie der Polizei, dem Zoll. Da werden Fahrzeuge, die beschlagnahmt wurden, also es waren Fahrzeuge, mit denen Straftaten begangen wurden, die wurden eingezogen und verwertet und die werden dann verkauft, also versteigert. Das sind ganz interessante Fahrzeuge und dann die eigenen Fahrzeuge, die die Behörden noch versteigern lassen. Ich habe mal zu den Auktionen einen Link im Text hinterlassen vom Podcast, also wieder auf die Seite des Podcasts gehen und dann diesen ADAC-Link anklicken. Unter Punkt 5 Auktionen ADAC, da kommt ihr auf Versteigerung Behördenfahrzeuge. Ganz interessant, da könnt ihr mal reinschauen. Online-Auktionen gibt es auch, und zwar über BCA Auto-Auktionen. Das habe ich auch verlinkt. Also wie gesagt, auf den Text schauen, da macht sich der Text wieder bezahlt. Da reingehen auf den Blog, dann hinten Podcast, die Folge auswählen, Folge Episode 1. Dann auf Punkt 5 gehen, Auktionen und letzter Punkt da unten ist BCA Autoaktionen. Grün hinterlegt sind die Links, da draufklicken, werdet ihr direkt verbunden mit BCA. Kleinanzeigen in Zeitungen ist nicht mehr so hip, aber immer noch vorhanden. Früher haben wir nur dieses Medium gehabt, nur diese Möglichkeiten. Wir waren dann samstags immer gespannt, was steht da in der Zeitung. Dann musstest du telefonieren, dorthin fahren, dir das Auto anschauen und verhandeln. Gewerbliche Anbieter von Leasingrückläufern habe ich mir noch aufgeschrieben. Das sind die, die ganze Leasingflotten aufkaufen nach 4 Jahren oder 2 Jahren, je nachdem, wie lange diese Leasingverträge laufen und dann die Fahrzeuge verkaufen. Meistens mit einer Gebrauchtwagenversicherung. Da weise ich immer drauf hin, denn mal dran denken, das können Schäden auftreten, von denen der Verkäufer und auch du nichts gewusst und nichts gesehen haben am Motor und Getriebe. Und es ist sinnvoll, wenn man da versichert ist, weil solche Gebrauchtwagenversicherungen versichern eben solche Schäden und dann bekommst du schnell Ersatz bzw. bekommst dein Fahrzeug repariert. Als achtens habe ich Facebook als Marketplace und in Gruppen. Denn da hatte ich vor kurzem eine Begegnung, ja, was heißt Begegnung, eine Einladung auf Facebook war das, glaube ich, von einer Gruppe. Da werden, also innerhalb dieser Gruppe werden gebrauchte Fahrzeuge ausgebaut oder nicht ausgebaut angeboten. Verlinke ich euch auch. Also lohnt sich wirklich immer durch den Text dann zu scrollen. Das könnt ihr ganz schnell machen und einfach nur diese Links anschauen und dann da draufklicken und da werdet ihr verbunden. Als neuntens habe ich den Messen und Veranstaltungen auch wieder eine private Erfahrung. Ich hätte ein Fahrzeug, ein Peugeot damals, Peugeot Boxster, Teil ausgebaut oder mit wenig Ausbauten 20% günstiger bekommen können von der Messe weg. Das Fahrzeug, das praktisch dort ausgestellt war, sollte am Ende des Messejahres verkauft werden und dann hätte ich das kaufen können für 20% günstiger. Und schon hat man wieder reingeholt, was das Fahrzeug im ersten Jahr verliert. Ruhig da mal aggressiv drauf zugehen, auf die Leute im Verkauf, sie ansprechen und einfach mal fragen. Denn, muss man sich auch gewahr sein, die Nachfrage allgemein an Neufahrzeugen, die sinkt auch wieder. Der Markt ist jetzt erst einmal gesättigt, die ersten haben ihre Erfahrungen mit dem Campen gemacht, sind vielleicht gar nicht so begeistert, weil sie feststellen, oh, macht ja jetzt jeder. Schon ist es ziemlich ja mau mit der tollen Freiheit auf 4 Rädern, weil man sich die Freiheit mit ganz vielen Menschen teilen muss. So, 10. Kontakte und Empfehlungen. Meistens einfach. Man fragt einen Freund, der sich sowas gekauft hat, wo hast du es her? Er ist zufrieden, dann gehe ich da auch hin. Netzwerken nennt man das. Nichtsdestotrotz, vergleichen. Man kann unwahrscheinlich Kohle sparen, wenn man die Preise vergleicht. Da kann man unwahrscheinlich viel rausholen. Also ist meine Meinung. So, das ist jetzt breite Palette an Optionen von Quellen, wo man solche Fahrzeuge kaufen kann. Die eigene Recherche noch dazu. Und ich denke, da findet man den richtigen Transporter fürs eigene Projekt. Na, also da wünsche ich echt viel Erfolg auch beim späteren Camper-Ausbau. Für mich war es das jetzt. Das war jetzt die erste Episode zum Thema Vanlife DIY oder Camper-Ausbau selbst gemacht oder keine Ahnung, wie ihr es nennen wollt. War für mich wieder eine Erfahrung. Habe wirklich gemerkt, was da nicht funktioniert und was funktioniert. Gerade mit Sprache, mit meiner Sprache. Ich hoffe, ich entwickle mich da weiter und ich hoffe, ich langweile euch nicht mit dem Zeug. Ich versuche da wirklich so ein bisschen meine eigenen Erfahrungen rüberzubringen und euch was an die Hand zu geben. Ein bisschen Idee, ein bisschen, ja, ein Vergleich oder auch nur mal Anregungen, die euch dabei hilft, das eigene Projekt so gut als möglich mit weniger Fehlern durchzustehen und durchzuführen. Ne? Also, und wenn ihr bei meiner nächsten Folge auch dabei sein wollt, ich arbeite an mir und an meiner Aussprache und an allem anderen, an der Technik, dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder da seid, wenn ihr wieder zu mir kommt, wieder zuhört und euch freut, wenn ich A-U-A-I und hinten wieder ein Bauarbeiter vom Gerüst fällt. Wenn ihr das alles erleben wollt, dann seid mir gewogen. Wir hören uns wieder und bleibt bis dahin abenteuerlustig und kreativ.